Connection.
Schöner Denken.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Ja, wir sind virtuell auf Nippon Connection 2020, was ja nur online stattfinden kann. Aber ich finde es toll, dass wieder Leute da sind, die miteinander reden wollen über den Film, den sie heute gesehen haben. Wir haben Johannes aka Dingster Ninja aka Untersammlung am Start. Wir haben Antrasch wieder am Start. Hallo Antrasch. Und wir haben Lukas,
Hi.
Kinomensch, Longtake am Start. Und wir haben uns heute angeschaut Forgiven Children und mir ist ein Film versprochen worden über einen 13-Jährigen, der an der Schule seine Mitschüler mobbt, bis er tatsächlich, das kann man ohne Spoilerwarnung sagen, einen seiner Mitschüler tötet, dann aber nicht vor Gericht kommt und dann später im Laufe der Geschichte aus dem Täter ein Opfer wird und er selbst Opfer von Mobbing oder Bullying wird. Ich habe nicht genau das bekommen, was ich erwartet hatte, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich dem Täter irgendwie näher komme und ich auch irgendwie Schwächen und Hintergründe und Verständnis irgendwann mal entwickeln kann. Aber es bleibt ein Täter letztlich ohne Reue, der Mord. Ich kann ihn nicht anders als Mord bezeichnen. Es wird absichtlich mit einer Armbrust schießt er auf einen kleineren, der sich ihm so ein kleines bisschen entgegenstellt. Und als es dann zu diesem Schuss kommt und das Opfer aus dieser Armbrust eben diesen Schuss im Hals hat und zu verbluten droht, holt auch niemand Hilfe. Also auch er als Täter holt keine Hilfe, obwohl sie Handys in der Hosentasche haben. Und er zeigt auch später keine Reue, gesteht und widerruft und gerät eigentlich immer weiter in so eine eher in eine Abwärtsspirale. Interessant fand ich eigentlich auch, wie dann das Umfeld und auch wie seine Mutter darauf reagiert. Jetzt will ich aber ein bisschen von euch wissen, wie ihr das empfunden habt. Johannes, fang mal an.
Ja, also ich kann vielleicht erstmal sagen, dass ich für die erste halbe Stunde eigentlich relativ überzeugt war vom Film. Das wirkte auf mich kompetent inszeniert. Ich fand so die Prämisse ganz interessant und es gab da auch so einen schönen Moment, wo ich mir so gedacht habe, das ist jetzt vielleicht so repräsentativ für den Film, als einer der Jungen auf eine Biene, die gerade von Ameisen, glaube ich, angegriffen wird, auf dem Boden stand. Das ist mir jetzt so richtig schön, also wenn der Film jetzt in so eine Richtung geht, das würde mir richtig gefallen, nur ich muss sagen, dass er sich dann, je weiter es ging, immer mehr und mehr übernommen hat, dass da einfach eine zu hohe Ambition da war, irgendwie gleich mehrere Geschichten zu erzählen, würde ich halt fast sagen. Weil wir mal einmal, was du gesagt hast, Thomas, diesen Aspekt mit dem Mobbing, dass das behandelt wird. Dann haben wir gleichzeitig eben die Erzählung, dass es eben darum, dass erzählt wird, dass eben wir ein Minderjähriger hat, der einen Mord, einen Totschlag begangen hat, was ja auch wieder ein Thema ist, wo sehr, sehr viel Potenzial eigentlich da ist, was dazu zu sagen. Und dann kommt später noch diese ganze Sachen mit dem Medienrummel dazu, mit denen, also hier ist es ja nicht direkt verleugnet, aber jedenfalls, dass halt auf Social Media eben diese ganzen Dinge passieren. Und irgendwie war mir das zu viel, das war mir zu reißerisch alles und hat sich wusste sich nicht zu fokussieren und nicht zurückzunehmen, dass man tatsächlich ein gescheites Gefühl dafür bekommen hat.
Ich fand auch, dass der Stil uneinheitlich war. Du hast eine sehr, sehr schöne Szene angesprochen, dieses Zertreten von dieser irgendwie Wespe oder so. Und es gibt immer wieder so verschiedene Elemente, auch diese Social-Media-Hassbotschaften, die dann ins Bild kommen. Aber das passt nicht alles zusammen. Es gibt später eine Szene, wo er dann auf so einem Acker irgendwie rumtobt. Das ist dann sehr artifiziell mit Staub aus seinen Haaren in Zeitlupe. Und dann haben wir einen Schnitt zu seiner Mutter, die zum Haus läuft. Und das sieht aus wie Lindenstraße Fernsehproduktion. Und das springt so hin und her, dass es einem total auffällt und auch ein bisschen dann aus der Kinofilmsituation sozusagen fast rauszuholen droht. Und dann einmal wird zusammen gekocht und das sah dann aus wie diese hochwertigen YouTube-Videos, wie japanisches Essen von oben abgefilmt wird, wie es entstanden wird. Da habe ich gedacht, jetzt brauchen sie nur noch die Grammangaben für Salz und dann denke ich wirklich wie in einem YouTube-Video. Also tatsächlich springt der Film in seinen Stilmerkmalen und ich bin mir nicht sicher, ob der Regisseur Eisuke Naito das tatsächlich so als Springen sich so vorgestellt hat. Lukas, was sagst du dazu?
Ich bin da tatsächlich ganz bei euch. Ich bemängle ja gerade hier bei der Nippon Connection oft so eine gewisse Formlosigkeit. Und die ist hier natürlich überhaupt nicht vorhanden. Im Gegenteil, man merkt hier einen enorm starken Formwillen, aber einen irgendwie hohlen Formwillen, der seine Mittel nie in Beziehung zu Plot, zur Erfahrungswelt der Figuren, also zur Psychologie oder zu irgendeiner Idee von idiosynkratischem Ausdruck stellt. Das heißt, wir haben dann hier auf einmal die Kamera an Duschköpfen, an Karaoke-Mikrofonen und an Ventilatoren, ohne dass dadurch irgendetwas passieren würde, außer dass der Regisseur seine Präsenz bemerkbar macht. Und das scheint mir nicht zielführend. Und dadurch, finde ich, kommt tatsächlich auch dieses etwas Reißerische, das hier schon bemängelt wurde, in diese Fassade von vermeintlicher Nüchternheit, die dieser Film vor sich herträgt. Dieser Film scheint auch zu glauben, dass Ambivalenz, die Existenz in der Schwebe schon wert an sich wäre, wenn dadurch nicht irgendwie eine moralische Frage vorangetrieben würde oder wenn dadurch nicht ein bestimmter Effekt erzielt würde. Und ich glaube, diese Ambivalenz ist ja vor allen Dingen so eine Ziellosigkeit. Man merkt das ja auch am Plot, der für mich sehr stark Kolportage ist, der immer neigt dazu, einfach dramatische Ereignisse und Wendungen aufeinander zu stapeln. Ich meine, wie viel Pech kann ein Mensch haben? Beim dritten Mal hat es dann auch geklappt, diesen ganz einfachen Satz zu formulieren. Und das fand ich auf Dauer wahnsinnig frustrierend. Und dadurch entsteht dann auch schnell der Eindruck, es geht eigentlich nur darum, dass die Welt und die Menschen halt irgendwie schlecht ist. Also gerade auch diese Einbindung von diesen verschiedenen Themen, die bei Johannes schon anklangen, also das Internet, das natürlich irgendwie bedrohlich ist und so, die wurden alle auch auf eine ganz merkwürdige und auch irgendwie überholte, veraltete Weise eingesetzt. Also diese seltsamen Fondschnipsel, die da über die Welt gestreut werden, um so Stimmen einer fremden Macht im Internet darzustellen. Das ist doch nicht, was wir im Internet bedrohlich finden. Das Bedrohliche ist doch so dieser Terror der Immanenz, dass das alles miteinander verschmolzen ist, dass das unmittelbare Lebenswirklichkeit geworden ist für wahnsinnig viele Menschen und nicht, dass das so auf einer parallelen Ebene nebeneinander existiert. Ich finde, auch gerade am Ende merkt man die Planlosigkeit dieses Films, wenn dann halt so diese letzten Affekte, die letzten Konterpunkte gesetzt werden, indem die Form so ein bisschen durchdreht im wahrsten Sinne, dann kommen Drohnen zum Einsatz, dann werden diese Zeitraffer und Zeitlupenmomente nochmal verstärkt und man merkt, ja, hier geht gerade irgendwas zu Ende, aber das hat mit der inhaltlichen Ebene leider dann sehr wenig zu tun und dann hat man auch noch ein Doppelende, wo erst so alberne Kitschbilder und Wiedergeburtsmetaphoriken und danach einfach so leeres Indie-Arthouse-Nichts vorgeführt wird. Und ja, insgesamt ist das eine sehr frustrierende Erfahrung gewesen für mich. Ich hatte eher wenig Spaß, ist sowieso vielleicht die falsche Kategorie, aber ich konnte diesem Film einfach formell ästhetisch wenig abgewinnen. Es gab nur einen Moment, den ich toll fand. Er hat mit Boxen und einem überraschenden Schlag zusammen, hängt damit zusammen. Und da musste ich schallend lachen, und zwar in der Lautstärke, wo ich dann auf einmal um mich herum guckte und dachte, okay, jetzt halten mich alle Nachbarn für einen Wahnsinnigen.
Ja, wir wissen, was du meinst. Das war eine sehr überraschende Szene, die hat ihre Wirkung nicht verfehlt.
Super.
Andrasch hat ja immer mal so einen eigenen Blick drauf und oft auch ein bisschen mehr Verständnis für die Filmemacher und ihre Filme. Deswegen bin ich jetzt besonders gespannt darauf,
wie du. In welchem Sinne soll ich das verstehen?
Wir sind manchmal ein bisschen hart und ich habe den Eindruck, du bist manchmal ein bisschen verständnisvoller. Auch in diesem Fall, oder wie hast du es empfunden?
Nee, also nicht ganz. Ich bin auch an eurer Meinung, dass dieser Film irgendwie ein bisschen so ziellos und unfokussiert ist. Und das ist leider mein vierter Film bei diesem Nippon Connection und der vierten ziellosen Film oder halt irgendwie. Und das hat für mich keinen großen Spaß gemacht. Im Gegensatz zu Johannes, ich fand eigentlich der mittlere Teil von dem Film gut. Also die ersten 30 Minuten, da konnte ich mit dem Protagonisten überhaupt nichts anfangen. Der war irgendwie so fremd von mir, diese ganzen Bullying und sowas. Aber dann, wenn die tieferen Geschichten so, als wir in die Geschichte so reingesprungen haben und so mehrere Ebenen hatte, dann habe ich das mehr genossen. Das hat für mich mehr gesagt. Aber diese Beendung Sendung mit diesen Ziellosigkeit, also die letzten 15 Minuten, das hat mir schon wieder rausgeworfen. Also wir haben von diesem Film nichts gelernt. Da waren Themen aufgeworfen, aber irgendwie so, so sehr, sehr, sehr schlecht inszeniert oder sowas. Da waren Ideen einfach so auf einem Haufen geworfen und nichts ausgearbeitet. Und ich hatte immer die Idee, also die Hintergedanke gehabt, dass zum Beispiel The Silent Voice mit dem Anime-Kitsch hat eigentlich das Thema Bullying wesentlich besser vorgestellt.
Also wo der Film mich beeindruckt hat und wo er mich jetzt wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen wird, ist dieser pädagogische Mittelteil sozusagen, als er auf die neue Schule kommt und sich da zum Teil, also in seiner alten Schule verhält er sich ja dann nach der Tat wie vor der Tat und dann muss er ja auf eine andere Schule wechseln und da kommt es ja zum anderen Fall von Mobbing, da wird ein Mädchen gemobbt. Das, finde ich, wird gut dargestellt. Auch die vier anderen Mädchen, die das Mobbing ausüben, fand ich auch super überzeugend. Da kriegt man richtigen Zorn. Also das hat mich beeindruckt. Und dann kommt es ja zu einer Situation, dass die Lehrer sagen, wir bilden jetzt Gruppen und diskutieren über das Mobbing. Und dann hören wir diesen Gruppen zu, wie die Argumente, was kann man gegen Mobbing machen und sind nicht die Gemobbten in Wirklichkeit dran schuld und gar nicht die mobben. Und das hat einen sehr pädagogischen Charakter und das war filmisch bestimmt keine Meisterleistung, aber das ist etwas, was mich auf jeden Fall nachhaltig beschäftigen wird. Ich habe mir nur Gedanken gemacht über unsere Hauptfigur, die ja dann am Ende zurückkehrt und dann eigentlich den Schwächsten aus der ehemaligen Clique wieder drangsaliert und einen anderen auch schon wieder angreift, die den Gedenkplatz des Jungen, den er getötet hat, zerstört. Und ich denke wirklich, hat er sich jetzt am Ende entwickelt? Mich hat das Ende auch völlig konsterniert zurückgelassen, dass er dann mit seiner Mutter im Krankenhaus sitzt und dem Baby zuwinkt. Und ich denke mir, was ist dann jetzt für ein Friede, Freude, Eierkuchen-Ende? Also da habe ich auch mir überlegt, was will jetzt auch der Regisseur mir mit diesem Ende sagen?
Ja, das habe ich auch so gefunden, dass dieses Ende war für mich keine gute Ende, weil nicht nur wir nichts von diesen Geschichten gelernt haben, sondern anscheinend auch der Protagonist auch nicht. Oder halt, ich habe nicht diese Weiterentwicklung geführt, wie das von so einer Geschichte eigentlich kommen sollte.
Das ist natürlich irgendwie ein merkwürdiger Film, der so ein bisschen funktioniert wie ein schlechter Lehrer. Er ist gleichzeitig an vielen Stellen wahnsinnig didaktisch. Also gerade diese Klassenzimmer-Szenen haben für mich was so Michael Haneke-artig Überdeterminiertes. Also hier ist eigentlich ja alles schon im Vorhinein fest. Da entwickelt sich nichts aus den sozialen Situationen heraus, sondern menschliches Zusammenkommen dekliniert nur durch, was ohnehin schon vorher stattfand. Also zum Beispiel, dass sich Mobber Legitimationen zurechtlegen, dass sie sich spontan überlegen, wie schütze ich mein eigenes moralisches Selbstbild, also diese seltsame kognitive Dissonanz, die aber nie aufgelöst werden muss. Aber in der Art, wie das passiert ist, fand ich das ganz schrecklich. Und ihr beschreibt das schon richtig, das steht im krassen Kontrast zu einem Film, der zwar gleichzeitig total didaktisch uns belehrt, aber trotzdem dann selber kein Ende, kein Endpunkt, keine eigene Lektion für sich findet. Und das scheint mir ein fragwürdiger, ja, das ist ein unangenehmer Widerspruch. Das passt nicht zusammen, dieses gleichzeitig Überdeterminierte und Unentschlossene. Also dieser Film ist da wirklich immer in so einer Start- und Stopp-Bewegung. Bewegung von vermeintlicher Freiheit und einem ganz starren Korsett für den Zuschauer, das aber nie in irgendeiner Weise korrespondiert mit dem, was jetzt emotional oder vielleicht auch auf einer Handlungsebene passiert. Also das finde ich wirklich ganz irritierend. Und ich glaube, das schien uns ja alles auch aufzufallen, dadurch, dass der Film so sehr in Teile zerbröckelt. Also nicht nur in diese großen zwei Hälften vor und nach dem Umzug, sondern allgemein auch so eine sehr episoden- und sprunghafte Qualität bekommt. Also die Figuren tauchen ja wirklich wie in so Theaterstückakten an verschiedenen Schauplätzen wieder auf. Das schien mir ja wirklich eine ganz falsche Entscheidung zu sein.
Aber finde ich interessant, dass du diesen Vergleich bringst, Lukas, denn mich hat tatsächlich so von der Schreibe der Film auch an spezifisch zwei Serien erinnert, nämlich einmal 13 Reasons Why, das ich jetzt vor kurzem für ein Uni-Seminar gucken musste.
Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden. Du wolltest das einfach sicher selber sehen.
Ja, genau. Und tatsächlich eben dann halt auch Black Mirror mit eben diesem doch sehr plakativen
ja.
Ich sehe, wir verstehen uns mal wieder sehr gut. Ja, aber ich kann vielleicht auch gerade noch mal auf das eine eingehen, was Andras vorhin gesagt hat, nämlich habe ich heute auch einen Film gesehen, der das Thema Mobbing, also auf der Nippon Connection, der das Thema Mobbing auch behandelt, allerdings indirekt, nämlich Prison Circle. Und das ist sehr interessant, da geht es um ein Sonderprogramm in japanischen Gefängnissen, das halt bessere Rehabilitation für die Gefangenen ermöglichen soll. Und quasi im Zuge dessen bekommen wir eben auch Einblicke in die persönlichen Geschichten dieser Leute und die erzählen halt davon, wie sie früher gemobbt wurden, wie das wahrscheinlich halt zusammen mit ihren Umständen sie dazu geführt hat, eben Verbrecher zu werden. Und das ist halt sowas, auf die Art und Weise kann man das richtig gut behandeln, aber halt nicht auf hier diese sehr stark überdramatisierte, reißerische Art und Weise.
Ja, vor allem behauptet dieser Film gleichzeitig die ganze Zeit nicht reißerisch zu sein, sondern gibt sich ja so etwas merkwürdig Nüchternes, so quasi Journalistisches in vielen Passagen, indem er sich so sehr beobachtend, nicht nah an die Figuren herandrängt und so. Also er ist in dieser Hinsicht so völlig schizophren inszeniert. Also gerade in der Art, wie kaum Musik eingespielt wird zum Beispiel, kaum Momente irgendwie am Anfang durch die Form verfremdet werden, sondern das finde ich wahnsinnig frustrierend, dass der Film, glaube ich, über weite Zeiten davon überzeugt ist, er würde halt einfach nüchtern schildern und beobachten und halt einfach nicht eine Position beziehen. Ich finde ja auch, er liefert ja eigentlich sehr viel Erklärungsmuster, wahnsinnig unterkomplexe, aber wenn er uns sagt, okay, diese Figur exerziert einfach durch, was an Trauma ihm zuvor zugefügt worden ist, also die Einstiegsszene ist ja eher der Blut überströmt ankommt und wir erfahren, dass er in seinem gerade mal 13-jährigen Leben schon mehrfach wohl wahnsinnig intensiv malträtiert worden ist, fast so also auf Carrie-Niveau Blut überströmt, kommt er zu seiner Mutter heim. Und, also das ist ein Erklärungsmuster, er verarbeitet halt einfach in dem Weiterführen von Gewalt das eigene Trauma. Und zweitens präsentiert er uns ja ganz stark auch so diese interne Dynamik von Teenagergruppen, so Peer-Pressure-Konzepte, die man halt irgendwie so aus der Soziologie und sowas halt kennt, wo dann gesagt wird, okay, er versucht auch so seinen Status als Gruppenführer beizubehalten und da wird ihm widersprochen. Also es ist ja fast so eine animalische Logik, also so eine Alpha-Tier-Logik, die da durchgeführt wird. Und ich finde auch, das ist so einem komplexen sozialen Phänomen, das sicher unglaublich viele Einzelfaktoren hat, sicher auch total stark so mit dem Subjekt in der Leistungsgesellschaft zu tun hat und so. Das wird dem halt überhaupt nicht gerecht. Das klingt alles sicher an, das muss es ja zwangsläufig. Aber da gäbe es so viel mehr, dass man zu diesem Thema eben betrachten könnte. Es gab ja schon von euch andere Beispiele. Ich mag jetzt Silent Voice zum Beispiel auch nicht sonderlich, aber ich finde, der Film zum Beispiel ist da sehr viel einfühlsamer und deshalb auch im Blick sehr viel präziser und aufnahmebereiter als dieser dann doch sehr engstirnige Film.
Ich hätte mir vom Stil gewünscht, ihr erinnert euch vielleicht noch, vor ein paar Jahren haben wir Being Good auf Nippon Connection gesehen, der einen sehr durchgehend konsistenten Stil hat und auch eine sehr, sehr gute Dramaturgie, um Kinder werden geschlagen von Eltern, die als Kinder schon selbst geschlagen worden sind, also ein verwandtes Phänomen sozusagen. Und da war ein Weg gefunden worden, das in einem Film, der in sich als Film funktioniert, auch darzustellen. Hatte den Nachteil, dass es dann irgendwann einen emotional derartig packt, dass es mich fast aus dem Kino gehauen hat. Aber es ist.
Klingt nicht wie ein Nachteil.
Also na, es war aber wirklich vor allen Dingen ein Film, der über seine Dramaturgie und seine Stilmittel sich auch völlig im Klaren war. Für mich, ich habe dann während des Films auch viel drüber nachgedacht, ob er mir Lösungen für die Frage, wie, also die auch pädagogisch aufgeworfen wird, kann man Mobbing verhindern, kann man die Ursachen soweit verstehen, dass man was dagegen tun kann. Und am Ende ist für mich nur eine Botschaft des Films übrig geblieben. Das Einzige, was davor schützt, Opfer zu sein, ist Täter zu werden. Und ich glaube, dass das auch ein Motiv ist, das letztlich unausgesprochen unserem Held, in Anführungszeichen, oder Antihelden Kira innewohnt.
Aber ist das nicht ein Erklärungsmuster, das dann auch sofort wieder Opfer stigmatisiert? Also ihnen quasi unterstellt, als Opfer wirst du fast zwangsläufig zum Täter?
Nein, es geht ja nur darum, was ist das Motiv dafür, Täter zu werden. Und das ist die Überlegung eben kein, dass das der einzige Weg ist, für viele nicht Opfer werden zu müssen. Also das, finde ich, stigmatisiert die Opfer in dem Fall nicht. Was ich total interessant fand, interessanter tatsächlich als Kira, ist Kiras Mutter, weil die Art und Weise, wie ihre beide Eltern haben mehr oder weniger im Hintergrund den Verdacht, dass ihr Sohn doch nicht unschuldig ist, wie er dann auch immer betont, nachdem er es einmal gesteht und dann wieder zurücknimmt. Der Vater ist sich eigentlich sicher, hat man immer den Eindruck, dass sein Sohn schuldig ist. Und die Mutter leugnet das immer, aber trotz allen Leugnens und in Schutznehmens, glaube ich, ist sie sich tief in ihrem Herzen, so wird es dargestellt, eigentlich darüber im Klaren, dass ihr Sohn schuldig ist und es ist ihr egal, es ist trotzdem ihr Sohn. Und das finde ich eigentlich ein interessanterer Faden. Das hat zwischendurch so shakespearische Momente, diese Mutterliebe. Manchmal habe ich ja auch den Eindruck, dass die Schauspieler ein bisschen diese uneinheitliche Regieleistung auch rausreißen, weil es war zum Teil schon sehr gut gespielt. Ich danke euch sehr, dass vielleicht war das mit euch zu sprechen etwas besser noch als der Film, das ist vielleicht gemein. Aber morgen haben wir mit Book, Papers, Kissers einen etwas, sagen wir mal, harmonischeres Thema und ein etwas schöneres Thema. Und dann treffen wir uns wieder und sprechen danach über den Film. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Und dieser Podcast, Lukas, steht natürlich unter
Creative Commons.
Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
Nippon Connection. Schöner denken.